SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
2. September 1859, der bisher stärkste registrierte Sonnensturm.
Alles beginnt mit einem bunten Schimmern.
Ein helles rotes Leuchten am südwestlichen Teil des Himmels ließ viele zunächst vermuten, dass irgendwo ein großes Feuer ausgebrochen war. Aber die wechselnden Farben und Formen des Lichts offenbarten den Eingeweihten schließlich die Aurora Australis.
Bereits Ende August berichten die Zeitungen vom Polarlicht, nicht nur auf der Südhalbkugel, sondern weltweit und weit ab der Polarregionen, in denen es sich normalerweise zeigt. Mal in Blau, mal in Grün erhellt es die Nacht in Frankfurt.
Ein Nord- oder besser Polarlicht von seltener Stärke, bald als ruhiger Ton ausgegossen, bald in strahlendem Glanz.
Washington.
Die weißen und rosaroten Wellen des Lichts waren unbeschreiblich schön. Als würde man unter den Flügeln des Allmächtigen ruhen.
In Tasmanien.
Es war, jenseits aller Vorstellungen, das prächtigste Polarlicht, das je in der Kolonie gesehen wurde.
Den Höhepunkt erreicht das Himmelsspektakel am 2. September 1859.
In der Nacht gab es die seit Menschengedenken zu dem Zeitpunkt stärksten Aurore, fast auf der ganzen Welt.
Der Göttinger Professor für Sonnenphysik Sami Solanki.
Und das ging runter bis zur Karibik, dass man Polarlichter gesehen hat, was ja eigentlich unerhört ist.
Caracas, Honolulu, Athen.
Und das dauerte auch ziemlich lange.
Doch es bleibt nicht beim beschaulichen Lichterspiel.
Brüssel. Als das Nordlicht in seinem vollsten Glanze war, wurden an den Telegrafenstationen zu Mons, Gent, Ostende und Antwerpen die Beamten durch das Geläut der Glocken geweckt.
Da gibt es Berichte, dass da so viel Strom geflossen ist, dass man telegrafieren konnte ohne die Batterien, dass sie die Batterien weggenommen haben.
Vermittlung Boston an Vermittlung Portland. Bitte schalten Sie Ihre Stromversorgung für 15 Minuten vollständig ab.
Wird gemacht. Sie ist jetzt abgeklemmt.
Unsere ist ebenfalls abgeschaltet. Und wir arbeiten mit dem Polarlichtstrom. Wie empfangen Sie mein Schreiben?
Besser als mit eingeschalteten Batterien.
Andernorts passiert das genaue Gegenteil.
Manchester. In der Luft herrscht diesen Morgen ein solcher Überfluss von Elektrizität, dass es unmöglich ist, irgendeine Botschaft zu empfangen.
Berlin. Die Telegrafenkommunikationen waren bis 1.30 Uhr völlig unterbrochen.
Paris. Am ganzen französischen Telegrafennetz zeigte sich eine dauernde elektrische Störung. Wo der Strom unterbrochen wurde, sprühten elektrische Funken.
Zum Teil ist so viel Energie durch diese Leitungen geflossen, dass es Brände gab. Zum Teil ist das Papier in Flammen aufgegangen, wo sie die Signale aufgezeichnet haben.
Ein paar Stunden lang geht das so. Dann ist der Spuk vorbei. Die Polarlichter und die verrückt spielenden Telegrafen. Irgendwie muss beides zusammenhängen. Aber wie? Was ist die Ursache für den elektromagnetischen Sturm, wie er genannt wird? Bald kursieren die wildesten Spekulationen. Sind die Polarlichter vielleicht nicht mehr als
reflektiertes Licht von Eisbergen oder Polareis?
Handelt es sich um
herabfallende Materie von ausbrechenden Vulkanen?
Oder um eine
nebulöse Substanz, von der bekannt ist, dass sie in Planetenräumen existiert
und in die Atmosphäre fällt, ähnlich wie Meteoriten? Oder hat am Ende unser Heimatstern damit zu tun? Heute ist in jedem Schulbuch zu lesen, dass Polarlichter vom Sonnenwind ausgelöst werden, ein Teilchenstrom, der vom Magnetfeld der Erde abgelenkt wird und in den Polarregionen mit der oberen Erdatmosphäre wechselwirkt. 1859 aber ist dieser Zusammenhang völlig unklar.
Es gab ein paar Vermutungen, dass vielleicht die Polarlichter von der Sonne ausgelöst werden können, aber da gab es keine wirklich Hinweise dazu, also außer dass, wenn es viel mehr Sonnenflecken gab, dann gab es auch mehr Polarlichter. Aber dass es eine Eruption gibt auf der Sonne und dann gleich danach Polarlichter, da war Carrington wirklich der Erste.
Richard Christopher Carrington, englischer Astronom in Cambridge mit besonderem Interesse an Sonnenaktivität.
Richard Carrington war ein Privatgelehrter, hatte sein Haus, hatte einiges an Geld und hatte sich im Garten ein Teleskop bauen lassen. Und da hat er beobachtet, hat Sonnenflecken gezählt und so weiter, weil da immer etwas los war.
Von 1853 an zeichnet Carrington systematisch seine Beobachtungen auf. Vor allem die dunkleren, weil vergleichsweise kühleren Flecken auf der Sonnenoberfläche. So auch am 1. September 1859.
Als er eine bestimmte Sonnenfleckengruppe im Auge hatte, sah er plötzlich, dass da zwei Aufhellungen erschienen waren. Sowas hatte er noch nie gesehen und niemand sonst vor ihm.
Im Bereich der großen Nordgruppe brachen zwei Flecken von intensiv hellem und weißem Licht aus.
So Carrington einige Monate später in seinem Bericht an die Royal Astronomical Society.
Ich sah, dass der Ausbruch sehr schnell zunahm. Aufgewühlt durch die Überraschung, rannte ich los, um jemanden zu rufen, der das Schauspiel zusammen mit mir beobachten sollte. Als ich nach 60 Sekunden zurückkehrte, musste ich zu meiner großen Enttäuschung feststellen, dass es bereits stark verändert und geschwächt war. Kurz darauf war auch die letzte Spur verschwunden.
Trotz des Unmuts über die Kurzlebigkeit des Phänomens, seine Beobachtungen werden als Carrington-Event in die Wissenschaftsgeschichte eingehen.
Das Carrington-Event ist der erste Sonnensturm, der wirklich als Sonnensturm wahrgenommen wurde. Carrington hat das akribisch aufgezeichnet. Das sind sehr primitive Beobachtungen mit den Mitteln, die man 1859 hatte. Aber nichtsdestotrotz, das sind die ersten.
Die Vermutung liegt auch damals schon nahe, dass die merkwürdigen Ereignisse auf der Erde mit den Blitzen zusammenhängen, die Carrington beobachtet hat. Im Kommentar zu seinem Bericht für die Royal Astronomical Society übt sich ihr Entdecker allerdings noch in akademischer Zurückhaltung.
Auch wenn das zeitgenössische Ereignis es verdient, erwähnt zu werden, möchte er nicht, dass man annimmt, er würde beides voreilig miteinander verbinden. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Die vornehme Vorsicht ist ehrenwert, aber unbegründet.
Das war das erste Mal, dass wir auf der Erde massive Einflüsse gesehen haben, die eindeutig auf die Sonne zurückzuführen waren. Und das hat der Sonnenforschung einen starken Auftrieb gegeben. Nicht sofort, das hat lange gedauert, aber das Carrington-Event hat den Startschuss gegeben.
Für Sonnenphysiker Sami Solanki ist das solare Großereignis von 1859 nicht nur von rein historischem Interesse. Für den Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung sind solche Aufzeichnungen wichtige Quellen, um die komplexe Physik der Sonne besser zu verstehen.
Wie hat sich die Aktivität der Sonne, also die Sonnenfleckenzyklen zum Beispiel, über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt? Wie häufig sind die richtig massiven Ausbrüche auf der Sonne? Ist es alle 100, 200 Jahre, alle 500 Jahre, alle 1000 Jahre? Das können wir nur erfahren, wenn wir in der Vergangenheit schauen und versuchen, irgendwelche Anzeichen zu finden, dass es so starke Sonnenstürme gegeben hat.
Dafür nutzen Sonnenforscher wie Solanki neben historischen Aufzeichnungen die Daten aus arktischen Eiskernbohrungen oder auch Kohlenstoffablagerungen in Bäumen. Denn jeder solare Sturm hinterlässt Spuren in der belebten und unbelebten Natur.
Wenn es eine massive Eruption gibt auf der Sonne, dann werden Teilchen beschleunigt, fast auf Lichtgeschwindigkeit, auf sehr hohe Energien. Die fliegen innerhalb von Minuten zur Erde hin. Wenn sie in die Erdatmosphäre reinkommen, dann wechselwirken sie mit den Atomen, die dort sind, zum Beispiel mit Stickstoff. Dabei kann, weil die Energien zu hoch sind, auch neue Elemente entstehen.
Zum Beispiel das schwere Kohlenstoffisotop C14, das sich mit Sauerstoff zu CO2 verbindet, von Bäumen aufgenommen und in Blättern, Ästen und Stamm eingebaut wird.
Das bildet Teil des Baumstamms zum Beispiel. Wenn der Baum stirbt und man den später findet, kann man aus der Menge an C14 in dem Baum drin sagen, ob es einen massiven Sonnensturm gegeben hat zu diesem Zeitpunkt oder nicht.
Nachweisen lassen sich mit dieser Methode allerdings nur die stärksten Sonnenstürme. Die meisten solaren Ausbrüche sind zu schwach. Selbst das Carrington-Event hat keine solchen C14-Spuren hinterlassen.
Aber wenn wir das C14 anschauen, die wir über tausende Jahre haben, dann gibt es dort Anzeichen dafür, dass es in der Vergangenheit noch viel stärkere gegeben hat.
Noch stärkere Stürme? Schon der von 1859 hat die irdische Technik ordentlich aus der Spur geworfen. Und damals ging es nur um Telegrafen.
Man kann sich vorstellen, heutzutage mit all der technischen Infrastruktur, die wir im Weltraum und auch auf dem Boden haben, mit den Stromnetzen, Telekommunikationsleitungen, dass das heutzutage große Auswirkungen hätte auf uns, weil Equipment beschädigt werden kann, das wir nicht schnell ersetzen können.
Jens Berdermann ist eine Art kosmischer Meteorologe. Als Leiter des DLR-Instituts für solarterrestrische Physik in Neustrelitz setzt er sich beruflich mit dem auseinander, was Astrophysiker Weltraumwetter nennen, der Wechselwirkung zwischen Sonne und Erde. Sein Job ist es, die moderne Welt auf solare Unwetter wie das Carrington-Event vorzubereiten.
Die Wahrscheinlichkeit ist da. Sie ist zum Glück klein, also insofern, dass man alle 200, 300, 400 Jahre so ein Ereignis hat. Aber nichtsdestotrotz, aufgrund dieser großen Auswirkungen, müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen das Weltraumwetter erforschen und wir müssen die Vorhersagen verbessern und auch diejenigen, die davon betroffen sind, informieren. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst.
Ein Ausbruch in der Größenordnung von 1859 würde zwar keine C14-Spuren in der Natur hinterlassen, aber deutliche Spuren in unserer hochtechnisierten Welt. Zunächst würden Blitze wie diejenigen, die Carrington beobachtet hat, innerhalb weniger Minuten die obere Erdatmosphäre durcheinanderwirbeln und damit die irdische Kommunikation und Navigation.
Aber es ist nicht das Schwerwiegendste. Das Zweite, was passiert, ist ein koronaler Massenauswurf. Das heißt, eine Wolke aus geladenen Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erde bewegt.
Etwa 18 Stunden nach dem Ausbruch träfe diese geladene Wolke auf die Satelliten im Erdorbit.
Die kann diese Satelliten direkt beschädigen. Die können Festplatten beschädigen, also die Speicher 0 zu einer 1 werden lassen, sodass dann auch Software nicht mehr funktioniert.
Inzwischen versetzen viele Satellitenbetreiber ihre künstlichen Erdtrabanten in Ruhemodus, sobald sich ein Sonnensturm ankündigt. Aber das hilft nicht allen Satelliten.
Dann trifft dieser Sonnensturm, koronaler Massenauswurf, auf die Atmosphäre, kann die Atmosphäre aufheizen, insbesondere die Thermosphäre. Die dehnt sich aus und dann gibt es deutlich mehr Teilchen in höheren Umlaufbahnen. Das heißt, unsere niederen Satelliten im Low Earth Orbit, die haben auf einmal mehr Teilchen, mehr Widerstand. Und Widerstand bedeutet dann, dass sie an Höhe verlieren.
Und schließlich abstürzen. Dass solche Szenarien keine bloßen Gedankenspiele sind, zeigt die jüngste Vergangenheit. Februar 2022.
Es ist ein herber Verlust für die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk.
Ein sogenannter Sonnensturm hat mindestens 40 von 49 Satelliten des Starlink-Projektes der Firma SpaceX zerstört.
The satellites fell from orbit and burned up.
Venait de mettre en orbite 49 satellites de sa constellation Starlink.
Nach Meinungen von Experten war der Vorfall der bisher größte kollektive Verlust von Satelliten infolge eines einzigen geomagnetischen Ereignisses.
Und das bei einem Sonnensturm, der weit milder ausfiel als der von 1859.
Satelliten lassen sich nicht am nächsten Tag wieder ersetzen. Das ist alles mit viel Zeit, hohen Kosten verbunden. Und wenn da mehrere beschädigt oder kaputt sind, dann trifft uns das hart.
Von Fernsehübertragungen über Börsenhandel bis zur GPS-Navigation von künftigen autonomen Fahrzeugen. Die moderne Welt ist auf zuverlässige Satellitendienste angewiesen. Aber damit nicht genug. Auch ganze Stromnetze können betroffen sein. Bis zum Totalausfall.
Auch die Komponenten können wir nicht einfach ersetzen. Das sind Spezialanfertigung, so ein Transformator. Das sind große Anlagen. Das würde uns also mindestens 10 bis 20 Jahre in unsere Fähigkeiten zurücksetzen, gibt es Abschätzungen. Und würde auch sehr, sehr, sehr viel Geld kosten.
Und prinzipiell könne das jederzeit passieren, sagt Weltraumwetterforscher Berdermann. Aber was er auch sagt, bange machen gilt nicht.
Natürlich kann man da Szenarien malen, die katastrophal sind, aber das hilft keinem. Was hilft es, sich damit auseinandersetzen, zu forschen und sich auf sowas vorzubereiten? Und man muss tatsächlich jetzt mit möglichen zukünftigen Weltraumwetterereignissen beschäftigen, um dann im Fall der Fälle gewappnet zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den bisher stärksten Sonnensturm, der am 2. September 1859 registriert wurde. Zeitzeichen morgen über Diane de Poitiers, Mätresse von Heinrich II.